mit Thies.
Rainer Voss ist ehemaliger Investmentbanker, der schon in dem Dokumentarfilm Masters of the Universe erzählt hat, wie es hinter den Kulissen abgeht, was die Banker motiviert, wie ticken sie. Herzlich willkommen, hallo nach Frankfurt.
Ja, hallo zurück nach Baden-Baden.
So, mehr als 20 Jahre haben Sie als Investmentbanker gearbeitet, mit sogenannten Bonds gehandelt, mit Wertpapieren, über die sich Staaten oder Unternehmen Geld am Finanzmarkt borgen. Das ist ein Bereich, wo durchaus auch Schmutziges passiert, ne?
Ja, so wie in Supermärkten auch.
Ja. Wie kommt ein Banker in eine Situation, in der er in die Versuchung kommt, etwas moralisch Fragwürdiges zu tun? Wie kann so etwas passieren? Was haben Sie erlebt?
Naja, die landläufige Vorstellung ist ja die, dass es bei der ganzen Geschichte um Geld geht. Ja. Und das Schwierige ist, dass man sich erstmal gedanklich davon verabschieden muss. Also zwei Sachen, um zu verstehen, was da passiert, sind Voraussetzungen. Das eine ist, es geht nicht um Geld. Das ist schwer zu verstehen, das sehe ich ein. Das zweite ist, dass es bei dem Spiel keine Guten und keine Bösen gibt. Das ist mehr wie so ein griechisches Drama, wo alle schuldig in Unschuld und umgekehrt verstrickt sind.
Ja. Also es geht nicht um Geld, sagen Sie. Damit meinen Sie natürlich, wenn ich drei Villen habe, ist es egal, ob ich die vierte oder fünfte habe. Das ist letztendlich nicht mehr der Anreiz, wenn ich danach strebe, wirklich alles rauszuholen und meinen Partner vielleicht auch noch bis aufs Letzte auszupressen. Worum geht's denn da?
Das ist im Prinzip geht's darum, ihre relative Position auf dem Pavianhügel zu definieren. Das ist ein bisschen wie, ja, ich vergleiche es häufig mit Stammesstrukturen. Ja, also wer ist der Häuptling, wer ist der Indianer, und dieses Geld, das natürlich irgendwo fließt, verliert halt die Eigenschaft, für die wir es schätzen, nämlich dass man damit materielle Wünsche erfüllen kann, sondern wird zu was anderem. Das wird transzendent und kriegt eine Bedeutung, dass es eigentlich nicht haben sollte.
Also wenn wir es runterbrechen auf das Menschliche in diesem Banker, der danach strebt und auch weder Freund noch Feind kennt im Prinzip, um seine Ziele zu erreichen. Was macht denn so glücklich, wenn es ja nicht das Geld an sich ist?
Also ich denke, dass es um etwas geht, was ja auch alle Leute nach der Finanzkrise, kriegte jeder ein Mikrofon ins Gesicht gehalten und die fingen an mit gierigen Bankern und so weiter. Ich glaube, dass es eine Form von Gier ist. Aber ich finde auch, dass man das Wort Gier nicht benutzen kann, ohne zu definieren, Gier wonach. Und ich glaube, dass die Art und Weise oder das, wonach wir gieren, im Laufe der letzten 20 Jahre eine starke Transformation durchlaufen hat. Und das an die Stelle von Gier, die wir nachvollziehen können. Ja, also man kann ja Menschen begehren, man kann Geld begehren, man kann Dinge begehren, ist eine Gier getreten, die eine, ja, ich würde sagen, eine zynische Gier ist, die sich im Prinzip beschreiben lässt mit den Worten, ich mache das, weil ich es kann. Ja, und das ist eine sehr unschöne Geschichte, weil Sie können ja, wenn Sie, nehmen wir mal an, Sie sind geldgesteuert, also durch die Gier nach Geld, dann sind Sie ja sehr leicht zu manipulieren. Ja, da hängen Sie einen Hunderter da vorne an die Angel, halten den nach links, dann rennt er nach links und dann halten Sie den Hunderter nach rechts, dann rennt er nach rechts. Diese zynische Gier, die eigentlich aus dem Nichts kommt, aus einer Laune heraus, die ist im Prinzip nicht kontrollierbar. Und das macht sie ja, finde ich, so toxisch für unsere Gesellschaft.
Ja, zynische Gier, also etwas zu machen, einfach weil man es kann.
Genau so.
Wann haben wir angefangen damit?
Tja.
Gerade auch im Finanzsektor.
Also ich hab eine Theorie, dass sich die Welt geändert hat so zwischen 98 und 2001. Ja, da haben wir uns alle verändert. Dann kam diese Finanzmarktreform unter Rot-Grün. Ich will mich da jetzt politisch gar nicht zu äußern, aber das war sicherlich eine Büchse der Pandora, die da geöffnet worden ist.
Ja.
Und danach, also ich habe jetzt gerade ein sehr interessantes Buch gelesen von einem Historiker, und ich will das jetzt nicht zu weit ausführen, der sagt, dass 2008 mit der Finanzkrise und des Bailouts, des Rettens der Banken, ist der Liberalismus kollabiert. Und ich kann dieser Idee sehr gut folgen, weil die Leute haben bis dahin geglaubt, sie leben in einem regelbasierten System. Und dieses System wurde quasi durch die Bankenrettung auf den Kopf gestellt. Das heißt, diejenigen, die Dinge gemacht haben, wurden im Prinzip dafür belohnt. Und das ist eine ganz schlechte Geschichte. Das machen wir jetzt beim Diesel wir. Ja? Und dadurch entsteht bei den Leuten so eine, wenn Sie mir den Ausdruck verzeihen, leck mich am Arsch-Attitüde. Mhm. Ja? Weil man sich nicht mehr um die Gesellschaft schert und die Regeln, die die Gesellschaft sich gegeben hat, sondern man kümmert sich nur noch darum, worauf man gerade Bock hat. Ja? Mhm. Und das ist halt dieser Krebs, der unsere Gesellschaft zerfrisst.
Ich will ganz kurz über diesen einen Moment noch schreiben, 98 bis 2001, als Rot-Grün war. Sie haben gesagt, da wurde die Büchse der Pandora geöffnet, also durch eine Neuregelung des Finanzmarktes. Wir haben ein sehr breites Publikum heute, wo wir alle keine Finanzexperten sind. Ich gehöre dazu. Erklären Sie mir in 3-4 Sätzen, was genau sich geändert hat damals oder was auch genau wirklich durch neue Regelungen geändert wurde.
Gut, das ist jetzt meine persönliche Sicht der Dinge, aber deswegen reden wir ja miteinander.
Genau.
Also der Hauptpunkt, den ich immer finde, also ich bin ein großer Anhänger von genossenschaftlichen Ideen, die darin bestehen, dass einem etwas gehört, das auch eine Dienstleistung für einen erbringt. Und wir hatten über viele Jahre lang die sogenannte Deutschland AG. Da können wahrscheinlich viele Zuhörer was mit anfangen. Das heißt, die Banken und die Realwirtschaft waren miteinander sehr eng verzahnt. Also der Dresdner Bank gehörte ein großer Teil von Thyssen und der Lufthansa, der Deutschen Bank war es Daimler und so weiter und so weiter. Mhm. Das führt dazu, dass sie im Prinzip keinen großen Anreiz haben, schräge Dinge zu machen, weil sie schneiden sich ja ins eigene Fleisch. Weil sie schädigen ja etwas, was ihnen gehört, dann können sie es auch gleich lassen, verstehen Sie? Mhm. Also es ist wie eine eingebaute Balance sozusagen.
Ja.
Und 2001 wurde entschieden, dass diese Unternehmensbeteiligungen, ohne versteuert werden zu müssen, verkauft werden durften. Und diese Deutschland AG war im Prinzip ratzfatz passé.
Mhm.
Und deswegen sage ich Büchse der Pandora. Das kriegt man nicht wieder, den Geist kriegen sie nie wieder in die Flasche rein. Ja?
Mhm.
Und dann kamen hinzu natürlich bestimmte Liberalisierungen. Wir müssen ja auch immer alles machen, was die Amis machen, sozusagen.
Mhm.
Ja? Und dann hat das Unheil halt seinen Lauf genommen. Ja? Und hat zu diesem zügellosen Verhalten geführt, was dann 2008 mit der Pleite von Lehman kulminierte. Ja.
Sie als Investmentbanker, Sie sind für mich der ideale Ansprechpartner, um das einfach mal zu verstehen, was macht ein Investmentbanker? In welchem Umfeld ist er aktiv? Welchem Druck ist er ausgesetzt? Beschreiben Sie mir einfach mal mit drei Sätzen, was macht der Investmentbanker?
Tja, da überfordern Sie mich jetzt ein bisschen. Also lassen Sie mich...
Na, so lange ist doch jetzt auch noch nicht wieder her.
Nein, aber nehmen wir mal die reine Definition.
Ja. Ja,
also Investmentbanking und das Gegenteil wäre Commercial Banking. Ja? Mhm. Commercial Banking ist das Banking, das jeder kennt. Ja, man geht da hin und dann hat man ein Konto und man macht einen Kredit und so weiter und kauft sich dann irgendwas und die Bank leiht einem Geld und die Bank ist auch der Risikonehmer dieses Kredites sozusagen. Das Investmentbanking in der reinen Lehre bedeutet im Prinzip, dass die Bank nicht mehr eine Rolle als Risikonehmer spielt, sondern nur ein Vermittler ist zwischen einem Investor und einem, der das Geld nachfragt.
Mhm.
Ja, also man geht quasi aus dem Risiko raus. Es ist mehr eine Dienstleistung als eine Produktion von einem Kredit sozusagen. Ja, das ist die reine Idee. Da hat man sich natürlich weit von entfernt. Und wenn Sie mich nach der Jobbeschreibung fragen, das ist schwierig. Also ich könnte sagen, das ist sehr stark abhängig davon, was man macht. Ja, also
okay.
Es gibt Leute, die haben Devisenhändler. Das ist heute auch schon fast alles automatisiert. Aber zu meinen Zeiten, die haben am Tag, sage ich mal, 1000 Geschäftsvorfälle. Ja, vielleicht auch 5000. Bei mir waren es vielleicht 6 oder 8 im Jahr.
Okay.
Die aber dann eben größer waren. Deswegen können Sie nicht den Investmentbanker sozusagen definieren.
Mhm.
Ja. Was Sie definieren können allerdings, ist dieses, ja, wie soll ich das nennen, diesen Chorgeist, der da herrscht.
Mhm.
Ja, also es ist eine Art von verschworener Gemeinschaft, die sich auch sehr stark nach außen abgrenzt.
Mhm.
Und auch eine sehr hohe Gemeinschaftsorientierung hat. Und zwar in dem Sinne, also das ist ganz erstaunlich. Also Sie müssen im Prinzip jeden Tag gucken, ob Ihr Kollege Ihren Stuhl angesägt hat. Ja? Aber wenn es nach außen geht, also gegen eine andere Organisation, eine andere Bank oder so, dann stehen Sie wie eine Eins.
Okay.
Ja? Das ist ganz merkwürdig.
Ihr Arbeitsplatz war einsam im Büro oder waren Sie mit unten auf dem Parkett?
Ich war auf, also Parketten kann man das nicht nennen, es war eine psychedelische Teppich,
würde ich sagen. Ach, wirklich?
Aber das sind Großraum, ich habe im Handelsraum gesessen, wo 400 Positionen waren, glaube ich. Ja. Und man sitzt dann in so einer UFO-Position, in so einem großen Sessel mit 6 Bildschirmen und verfolgt dann so, was sich auf der Welt so tut.
Und die Handlung, die Sie dann vornehmen, ist was genau?
Auch da, ich kann das jetzt nur von mir sagen.
Das ist das Schöne, dass wir Sie hier haben, denn man spricht immer so ganz allgemein und wenn es ans Eingemachte geht, wissen die wenigsten, was macht ihr eigentlich?
Naja, das Interessante ist ja, Sie sind wirklich einer der Ersten, der mir die Frage stellt. Ich habe schon viele Sachen gemacht, aber Sie sind der Erste.
Ja, aber so ein Kindergarten, ne? Das haben Sie noch nicht erlebt.
Ne, damit hat das nichts zu tun.
Nein.
Wie gesagt, es überfordert mich ein bisschen. Ich kann beschreiben, was ich gemacht habe. Ja. Also im Wesentlichen ist die Tätigkeit, dass man den Arbeitstag beginnt normalerweise so um 7 Uhr. Mhm. Ja. Um 7.30 Uhr ist bei den großen deutschen Bankengeschäften Morgenbesprechung normalerweise für die Führungskräfte. Mhm. Ja, dann lesen sie zwischen 7 und halb 8. Damals, Sie dürfen nicht vergessen, ich bin seit 10 Jahren da raus.
Ja, klar.
Damals hat man dann halt Zeitung gelesen oder die Presseschau, die dann vorbereitet wurde, in der Nacht durchgelesen, um zu wissen, worum es ging. Und dann saß man halt im Büro beisammen und um halb 8 ging das dann los, wo dann der Chef der Abteilung definierte, wie denn so die Strategie für den Tag ist. Da wird dann besprochen, was denkt Research, also die Forschungsabteilung sozusagen, über den wirtschaftlichen Zustand, für was wird heute passieren, was steht an Zahlen an. Mhm. Dann schaltet sich der Kollege aus Australien dazu, der aus Japan, und erzählt, was über Nacht passiert ist und so weiter und so weiter. Mhm. Naja, und dann
was
dann,
könnte denn so eine Strategie dann sein zum Beispiel?
Naja, im Wesentlichen geht es darum, nehmen wir Risiko oder gehen wir aus dem Risiko raus.
Okay. Da geht es darum, so Dinge zu kaufen. Verkaufen.
Ja, nicht nur.
Nein, das ist schwierig.
Nein, das ist gar nicht schwierig. Sie können ja auch zum Beispiel Dinge verkaufen und aus dem Erlös was anderes kaufen und dann auf die Wertdifferenz zwischen diesen beiden Positionen setzen. Da brauchen Sie überhaupt kein Geld einzusetzen. Also das ist ein bisschen komplexer als kaufen und verkaufen.
Ja,
und schauen Sie, das ist immer was, wo ich so schmunzeln muss, wenn die Leute dann so von Finanzwetten reden. Ja? Okay. Also Sie wären erstaunt, wie wenig Risiko in dem Handelsbuch von so einer Bank steckt. Mhm. Ja, weil im Prinzip jede Position sofort wieder abgesichert wird.
Okay.
Ja, eine Wette ist ein symmetrisches Ereignis. Ne? Sie werfen eine Münze hoch, dann kommt Kopf oder Zahl.
Mhm.
Aber diese Derivate zum Beispiel, von denen oft die Rede ist, im Zusammenhang mit Finanzwetten oder Finanzcasino, ja, das sind im Prinzip Ketten von Versicherungsverträgen.
Mhm.
Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber da ist kein Risiko mehr für die Bank involviert. Ja.
Gut. Und das ist also der Vormittag, da wird eine Strategie besprochen. Was passiert am Nachmittag? Und der Tag geht lange, glaube ich.
Ja, dann telefonieren Sie halt einmal mit Ihrem Netzwerk sozusagen, ja, und versuchen mal so rauszukriegen, was die anderen so einen Tag übertreiben. Dann haben Sie sicherlich, müssen Sie Präsentationen vorbereiten für Kundengespräche, wenn Sie denn Kundenkontakte haben, dann telefonieren Sie halt, ne?
Mhm.
Und diese Idee von zweieinhalbstündigen Mittagessen mit 3 Flaschen Bordeaux, die ist schon längst Geschichte.
Mhm.
Das war vielleicht mal Anfang der 80er so. Das ist schon alles sehr eng getaktet, ja. Und dann geht der Tag halt weiter und je nachdem, wo Ihre Kunden sitzen, beginnt ja für die der Tag auch zu anderen Zeiten.
Ja, ja,
also das ist auch schon so, dass sich das dann überschneidet. Also der Kunde, der dann die USA macht, der kommt auch nicht morgens um 7, sondern der kommt dann vielleicht um 10, ja, und bleibt dafür dann bis 21:30 abends oder sowas. Ja. Naja, und dann kommt hinzu eine Reisetätigkeit, die es damals zu meinen Zeiten noch in sich hatte. Also ich habe es mal überschlagen. Ich war, glaube ich, in meinem schlimmsten Jahr so 120 Tage unterwegs oder sowas. Ja.
Und da freut sich der Körper.
Ja, nicht nur der, auch die Gattin. Ja.
Aber sowieso.
Das kann man jetzt so und so interpretieren, Herr Thies. Vielleicht ist sie dann auch ganz froh, wenn man nicht da ist.
Ja gut, da können wir gleich noch drüber sprechen. Machen wir erstmal das Geschäftliche.
Genau. Und dann ist natürlich, die Reiserei ist natürlich extrem zeitaufwendig, die kommt halt hinzu noch nicht. Und dann kommen halt Kundendinge hinzu, mal Abendessen gehen oder so. Ja, das ist ja viel weniger Spaß. Frei, als die Leute sich das so vorstellen.
Was macht denn die Faszination aus, die ja doch so viele Investmentbanker spüren und die leben das ja auch. Und es heißt ja auch immer, dieser Job, der hat mit normaler Arbeit, wie wir anderen die kennen, eigentlich nichts zu tun.
Das ist richtig, ja. Es gibt ein neues Buch von David Graeber über Bullshit-Jobs, da kann das mal nahtlos einreihen. Okay.
Der findet Investmentbanking ist ein Bullshit-Job.
Nicht nur, nein. Das ist so, aber viele müssen mal lesen, das ist sehr gut.
Okay.
Faszination,
es geht um die Faszination.
Bei der Faszination des Jobs. Ich kann das vielleicht mit einem Begriff beschreiben, mit dem Sie nicht auf Anhieb was anfangen können. Ich habe mal gelesen, er war ein Schicksalsdompteur. Und das genau ist die Faszination. Also Sie haben ja durch diese Informationsfülle, die auf Sie einprasselt, die übertrifft ja auch noch, sagen wir mal, Nachrichtenredakteur bei Ihnen im Rundfunk, weil die Systeme, die wir haben, die können Sie im Rundfunk gar nicht leisten. Ja. Das führt zu einer Überflutung, sondern Sie sind unheimlich gut informiert. Ja. Sie verstehen Zusammenhänge besser als andere Menschen, weil sie auch für sie aufbereitet werden, ja, und versuchen dann aus diesen Vorgängen Schlüsse zu ziehen, die sie in irgendeiner Form in einen Profit für die Bank ummünzen können. Mhm. Ich sage jetzt mal ganz neutral, das muss ja nicht böse sein. Ja?
Ja, klar.
Und das ist halt ein unheimlich tolles Gefühl, wenn sie sagen, naja, jetzt das und das und das passiert und es könnte ganz gut sein, dass dann die und die Aktie steigt oder der und der Zins fällt oder die und die Währung fällt oder was weiß ich. Ja, und wenn dann das eintritt, was Sie da vorhergesehen haben, dann ist das so ein bisschen so, als hätten Sie eine höhere Einsicht. Ja, das mündet auch häufig in einer gewissen Arroganz. Ja, also wir haben zum Beispiel so gut wie keine Banker als Freunde. Und dann sitzen wir mit unseren Lehrern und Journalisten so um den Tisch beim Abendessen und die erzählen dann irgendwie, man unterhält sich über Politik und die sagen, ja, also morgen könnte ja sein, dass das und passiert. Und dann sitzen sie da so und denken so, naja, ich weiß, was passiert, aber ich kann es euch leider nicht sagen. Ja. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man da gar nicht weit weg ist von einem Politiker. Ja, und da ist ja auch die Frage, warum tun die sich das an? Ja.
Also man bestimmt den Gang der Dinge mit, man spielt ein bisschen Schicksalsbestimmer.
Präziser hätte ich es.
Man glaubt,
es ist ja alles eine große Illusion. Ja. Man glaubt den Gang der Dinge mitzubestimmen.
Und Herr Blankfein, damals der Chef von Goldman Sachs, der hat doch auch den Satz gesagt, irgendwie, er verrichte Gottes Werk. Wurde dafür auch kritisiert, für diese Haltung alleine. Nehmen wir das zu ernst oder ist das einfach auch ein bisschen aus dem Spaß herausgesagt?
Das können Sie gar nicht ernst genug nehmen, Herr Thees. Die Frage ist ja, und das meine ich jetzt bitter ernst, ja, wie können so viele Soziopathen auf einen Haufen in so einem Beruf landen? Ja, da muss es ja einen Grund für geben, warum so eine Konzentration da sich versammelt. Ja.
Und was ist der Grund? Weil man es dort kann.
Also ich kann Ihnen das versuchen zu erklären und Sie lachen mich dann aus. Also ich glaube und ich nehme mich da nicht aus und sage das auch immer wieder, ich glaube, das ist ein Beruf, der schwache Menschen anzieht. Ja. Schwache Persönlichkeiten.
Und das heißt
was? Verstehen Sie mich nicht falsch. Also die haben alle einen schwarzen Gürtel in Karate, singen im Kirchenchor und sprechen 7 Sprachen. Das ist jetzt, also schwach meine ich jetzt als sagen wir mal, wenig selbstmotiviert. Ja, Sie kommen halt da rein. Mir hat mein Psychiater gesagt, der beste Beruf für jemanden mit einer schwachen Persönlichkeit ist Aktienhändler. Ja, weil man im Prinzip, und das war auch ernst gemeint, weil man durch einen Blick auf den Bloomberg, auf den Monitor, auf den Kursverlauf, können Sie quasi jederzeit Ihren Wert als Mensch bestimmen. Ja, und das macht einen gewissen Reiz aus. Weil die interessante Frage ist ja, Sie hatten ja Anfang diesen Begriff Master of the Universe erwähnt. Ja. Der Master of the Universe ist ein Begriff aus einem Buch von Tom Wolfe, Fegefeuer der Eitelkeiten aus den 80er Jahren. Und die Frage ist ja, muss man Master of the Universe sein, um diesen beschriebenen Hochdruckberuf mit hoher Entscheidungsdichte aushalten zu können? Oder ist es eher umgekehrt? Macht Sie dieser Beruf zum Master of the Universe? Mhm. Und ich habe nach vielem Nachdenken und aufgrund meiner Beobachtungen für mich entschieden, dass es umgekehrt ist. Also dieser Beruf ist quasi wie ein Exoskelett, der Ihnen ermöglicht, also diese Dinger, wissen Sie, mit den Paralytiker laufen können, also Querschnittgelähmte wieder laufen können, diese Geräte, die da reingestopft werden.
So ein Gestell. Ja.
Genau. Und das ist wie so ein Exoskelett, das einem erst mit einer gewissen Persönlichkeitsstruktur den gewissen aufrechten Gang ermöglicht. Ja, und das macht natürlich, das erklärt ja viele Dinge. Zum Beispiel, warum die Leute so verbissen an diesen Strukturen festhalten und so weiter. Ja, weil Erst das macht sie sozusagen zu einem vollwertigen Menschen in ihren Augen.
Also 90% der Geschäfte, die die Banker da machen, sind ja völlig in Ordnung und legal. Und ich glaube, es sind so an die 10%, wo man sagt, da ist auch durchaus moralisch Fragwürdiges dabei. Sie sind dem nie erlegen. Sie sind Fan von Thomas Mann.
Schauen Sie, ja, ich bin kein, ja, auch das, ja, aber schauen Sie, das ist im Prinzip eine Frage, die kann man sich viel, viel grundlegender stellen. Das wäre doch eine Beleidigung meiner Intelligenz, ja. Ich setze mich doch nicht hin mit einer Leiche im Keller und rede mit Ihnen im Radio und da draußen sitzen Leute, die kennen meine Leichen. Ich bin doch nicht lebensmüde, ja.
Nein, deswegen wollte ich nur sagen, Sie konnten ruhig schlafen, wie Thomas Mann damals ja gesagt hat, die große Kaufmannsfamilie macht deine Geschäfte bei Nacht so, dass du bei Nacht gut schlafen kannst. Das haben Sie auch geschafft.
Exakt. Das war schon so.
Aber irgendwann hat sich die ganze Finanzwelt in der Entwicklung von Ihnen entfernt. Sie haben Schlussstrich gezogen und haben gesagt, das ist nicht mehr mein Ding. Haben sich zurückgezogen. Richtig, wie geht's denn den anderen Kollegen, die um Sie herum vielleicht auch noch etwas mehr gekämpft haben, als Sie das getan haben, die an diesem Rat Race auch noch aktiver teilgenommen haben? Wie geht's denen heute?
Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil das ist ja das Interessante an diesem Ausstieg oder vielleicht besser Einstieg, dass die Kontakte im Prinzip alle eingeschlafen sind. Also ich habe ganz wenige, allerdings dann sehr enge Freunde, die in führenden Positionen bei Banken in Frankfurt arbeiten. Aber ansonsten habe ich da keine, ich kann den Puls nicht mehr fühlen. Ich kann den nur indirekt mitbekommen. Ja.
Aber den Druck, den haben Sie immer mitbekommen, also auch den Druck, den andere Kollegen gab. Denn neulich gab es ja wirklich diese tolle Fernsehserie Bad Banks, die Sie bestimmt
gesehen haben. Ja, klar, natürlich. Ne? Ja.
War die so komplett realitätsfremd?
Also ich meine,
da sind Drogen, mit denen man sich wachhalten muss.
Ich fand die teilweise von, das ist aber häufig ein Problem im Fernsehen, von der Ausstattung ein bisschen, wie soll ich sagen, absurd.
Bisschen Science-Fiction-mäßig.
Aber von der Handlung war da nichts gegen zu sagen.
Ja, okay, ja, immerhin.
Das war schon eine relativ realistische Darstellung. Wobei, wenn ich das sagen darf, die allerrealistischste Darstellung finden Sie in einem Film, der heißt Margin Call. Mit Kevin Spacey.
Okay.
Da wird beschrieben in einer Art von Kammerspiel die letzten 6 Tage von Lehman, ohne dass der Name Lehman fällt.
Ja.
Das sind auch reale Personen. Also die Demi Moore spielt zum Beispiel eine Frau, die ich auch persönlich gekannt habe. Mhm. Und da wird so gesprochen, wie gesprochen wird, und die agieren auch so, wie man agiert. Also das ist eine wirklich absolut realistische Darstellung, wie solche Dinge ablaufen. Ja.
Mhm.
Das Erstaunliche ist, dass meine Freunde, die überhaupt keinen Kontakt zu dieser Welt haben, diesen Film völlig unrealistisch finden und im Gegensatz dazu solche Dinge wie Wolf of Wall Street, was für mich eine Operette ist, finden die, ist eine Art Dokumentation. Ja.
Also es gibt nicht gut und böse, das wissen wir. Aber so die Investmentbanker, die eben diese fragwürdigen Dinge teilweise auch machen, reden wir da eigentlich fast immer nur von Männern?
Nö. Also das ist auch eine Frage, die habe ich so in jedem Vortrag. Ja. Würden mehr Frauen dem Investmentbanking guttun? Und Frau Lagarde vom Internationalen Währungsfonds hat gerade gesagt, wenn es Lehman Sisters geheißen hätte, wäre es nicht passiert. Ja.
Hat sie recht?
Nee, ich differenziere immer so ein bisschen. Also ich habe 3 Frauen als Chef gehabt, die wünsche ich keinem. Und wenn wir das anders definieren, nämlich in Bezug auf Weiblichkeit, dann wird's rund. Also brauchen wir mehr Frauen im Investmentbanking oder in Führungspositionen? Ich denke, nein. Brauchen wir mehr Weiblichkeit? Ja.
Mhm.
Ob die jetzt an das Geschlecht gebunden ist oder nicht, die Wahrscheinlichkeit ist groß, aber ich würde das nicht als ausschließlich bezeichnen. Also was ich sagen will ist, es gibt Frauen in dem Beruf, die sind bessere Männer, und es gibt Männer, die sind bessere Frauen, und von denen sollten vielleicht mehr was zu sagen haben.
Als Sie nach 20 Jahren beschlossen haben, dann den Beruf so nicht mehr zu machen und jetzt ein bisschen mehr Freizeit, die Sie damals verloren haben, nachzuholen. Das ist ja so, als müsste man wirklich einen Biorhythmus, der wirklich 20 Jahre lang getickt hat oder 20 Jahre lang permanent durcheinandergebracht wurde, als noch so viel gereist wurde, neu programmieren. Wie leicht war das, da auszusteigen und die nächsten 6 Monate was ganz anderes zu machen?
Also das Aussteigen war rein ganz einfach, weil das war für mich eigentlich eine Frage von Leben und Tod.
Okay, sogar so schlimm.
Ja,
Ihnen ging es auch körperlich, seelisch richtig dreckig.
Richtig schlecht. Und Sie müssen dann natürlich erstmal rausfinden, was ist eigentlich los? Woran liegt denn das? Ja, und dann kommen sie irgendwann drauf, dass wir einen falschen Beruf haben. Da hätte ich auch schon mal vorher drauf kommen können, aber gut. Better late than never.
Aber das ist gar nicht so einfach zu kapieren. Was hat sie denn eigentlich so fertig gemacht? Dass es sie wirklich runtergewirtschaftet hat, Teil dieses Systems zu sein. Was ist es denn konkret gewesen?
Ich bin ein unheimlicher Spießer. Also ich habe ein ganz festes Korsett von meiner Großmutter mitbekommen, was man macht und was man nicht macht. Ja. Und es ist ja nicht so, dass ich gezwungen wurde, mich zu verbiegen und dann so eine Saulus-Paulus-Geschichte gemacht habe. Mhm. Ja. Sondern ich habe ja, das haben Sie korrekterweise gesagt, ich habe mir eigentlich nie was zu Schulden kommen lassen. Aber ich habe mit Kopfschütteln einfach geguckt, wie diese Eisscholle von mir weggetrieben ist. Ja. Mhm. Und das System hat mich im Prinzip abgestoßen wie so ein transplantiertes Organ. Ja. Und sie können dann immer weniger damit anfangen und fragen sich, stellen sich jeden Tag die Sinnfrage, was soll das jetzt? Ja. Und dann fragen sie sich, was macht denn der Kollege jetzt da? Ich meine, dann können sie auch nicht das Kameradenschwein geben und irgendwie einen großen Aufriss machen. Ja. Aber sie gucken sich das an und sagen sie einfach, das ist nicht mehr meine Welt.
Ja. Geben Sie uns mal ein Beispiel, was der Kollege denn da zum Beispiel gemacht hat, was so fragt.
Ja, da möchte ich, gebe Ihnen eine andere Anekdote, ja. Okay?
Die Anekdote, ist alles gut.
Haben Anekdoten so an sich, ja. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in den Besprechungsraum rein, ja, und da sitzen jetzt so 6 Leute unterschiedlichster Nationalitäten, die, man hat irgendwie eine Besprechung und Sie sind, obwohl Sie der Seniorste sind von dieser Veranstaltung, also der Ranghöchste sozusagen, dann sagen Sie so einen Satz wie, ich finde, im Kundeninteresse sollte man, und dann sehen Sie im Prinzip vor Ihren Augen, wie die alle sich mit der Hand vor die Stirn schlagen, ja. So, mein Gott, Kundeninteresse, von welchem Planet kommt der denn, ja? Und das sind so Sachen, die einfach nicht mit dem, ja. Also das finde ich nicht richtig, ja. Und wenn Sie ständig in so einem Umfeld operieren, ich kann menschliche Schwächen, dafür habe ich großes Verständnis für, die habe ich selber, ja. Aber wenn Sie in so einem Kontext die ganze Zeit operieren müssen, das ist wie Zahnschmerzen, ja.
Dann haben wir einen kleinen Einblick bekommen, wie es sich als Investmentbanker so lebt. Und es war ein minimaler, kleiner Ausschnitt. Aber es waren so ein paar Eindrücke, die uns das ganze Leben, das Sie auch über 20 Jahre lang bei deutschen Banken, bei internationalen Banken oben in den Führungsetagen miterlebt haben, dass wir da so ein bisschen durchblicken. Herzlichen Dank. Das war Rainer Voss, ehemaliger Investmentbanker. Sein Dokumentarfilm Masters of the Universe erzählt da noch mehr Geschichten aus dem Leben als Banker damals.
Dankeschön.
Talk mit Thies.